Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Die Corona-Pandemie verändert die Welt und so groß die Bedrohung durch das Virus auch sein mag, viele hoffen, dass sich die Welt durch die Krise zum Besseren verändert, dass sie sozusagen das Beste in der Menschheit wachkitzelt. Solidarität zum Beispiel, Unterstützung der Schwachen und vor allem keine Kriege mehr. Angesichts der weltweiten Pandemie haben die Vereinten Nationen alle kriegsführenden Staaten zum Waffenstillstand aufgefordert. Leider blieb das bislang ein frommer Wunsch. Entgegen aller Vernunft werden die Kriege bislang weitergeführt. Wie und ob Corona sich auf Gewalt auswirken kann und was es bedeutet, wenn manche Staaten jetzt dem Virus den Krieg erklären, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Hamburger Instituts für Friedens- und Sicherheitspolitik untersucht. Ursula Storos berichtet.
Das Coronavirus bedroht die gesamte Menschheit und deshalb haben die Vereinten Nationen zu einem sofortigen und globalen Waffenstillstand aufgefordert, sagt der Politikwissenschaftler Professor Michael Broska vom Institut für Friedens- und Sicherheitspolitik in Hamburg.
Hauptsächlich, weil sie Sorge haben, dass die Versorgung der Kriegsopfer oder derjenigen, die unter den Kriegen leiden, im Moment sehr viel schwieriger möglich ist, weil internationale Hilfsorganisationen auch aus Angst vor Ansteckung, nicht mehr bereit sind, in dem Umfang Hilfe zu leisten, wie sie es vielleicht vorher waren.
In den Staaten, in denen es schon vor Corona erste Ansätze zu einer Verständigung der verfeindeten Parteien gab, kann es nun durchaus zu einem Umdenken kommen, so der Friedens- und Konfliktforscher.
Sie sehen, dass sie in ihrem Möglichkeiten, Krieg zu führen, beeinträchtigt werden. Also etwa, weil man Soldaten nicht mehr so einfach irgendwo an die Front schicken kann. Oder auch, weil Versorgungsleistungen aus dem Ausland nicht mehr kommen, weil keine Transportmöglichkeiten mehr sind.
Michael Broska glaubt auch, einen psychologischen Faktor ausmachen zu können. Die kriegsführenden Parteien könnten einsehen, dass eine Pandemie nur gemeinsam bewältigt werden kann, dass die Bedrohung, die von ihr ausgeht, die ursprünglichen Gründe für den Krieg weit in den Schatten stellt.
Aktuell, denke ich mal, sind die Hoffnungen relativ groß im Jemen, wo die saudische Regierung, die ja ein wesentlicher Kriegsbeteiligter ist, einen einseitigen Waffenstillstand verkündet hat und es auch Hoffnung gibt, dass die Gegenseite, die Houthis, auch bereit sind zu einem Waffenstillstand, der dann möglicherweise zu Friedensverhandlungen führen könnte.
Auch in Afghanistan gäbe es eine Bereitschaft zu Friedensgesprächen und auch für Syrien könne man ein bisschen Hoffnung auf Entspannung haben.
Auch dort haben wir gesehen, dass einfach die türkische Regierung ja gezwungen ist, ihre militärischen Aktionen im Norden Syriens zu beenden, weil eben die Soldaten dort auch inzwischen durch Corona gefährdet sind und auch die Russen, die dort beteiligt sind, schon gesagt haben, sie könnten sich möglicherweise nicht mehr in dieser Art und Weise engagieren wie in der Vergangenheit.
Schon in der Vergangenheit habe man gesehen, dass militärische Konflikte beigelegt wurden, wenn Katastrophen über Staaten und Regionen hereinbrachen. Zum Beispiel beeinflusste der verheerende Tsunami im Jahr 2004 den Indonesien-Konflikt in der Provinz Aceh.
Der war wirklich ein langer und blutiger Konflikt, wo dann aufgrund des Tsunamis tatsächlich eine massive Veränderung der Situation stattgefunden hat, zum Teil eben aufgrund der logistischen Probleme, die es dann gab, überhaupt Kriege weiterzuführen, zum Teil aber auch, weil eben doch beide Parteien bestärkt worden sind in der Ansicht, dass man diesen Krieg langsamer beenden müsste.
Allerdings, so Michael Broska, gäbe es auch Möglichkeiten, dass gerade Katastrophen, Konflikte und Gewalt befeuerten. In Ländern mit geringem Einkommen könnten Katastrophen die große soziale Ungleichheit verschärfen.
Es ist natürlich auch so, dass häufig das Vertrauen in die Regierung und die Regierenden in armen Ländern sehr viel geringer ist als in reicheren Ländern, wo man eben in reicheren Ländern doch denkt, also dass die Aufrechterhaltung der Ordnung vielleicht allen dient, während in armen Ländern eben häufig eher Menschen an der Veränderung der Ordnung ihre Hoffnung sehen, als jetzt in der Erhaltung der augenblicklichen Ordnung. Also insofern gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen Kriegswahrscheinlichkeit und dem Einkommen.
Während in vielen Ländern realer Krieg herrscht, machen manche Politiker auch in westlichen Demokratien das Virus als nationalen Kriegsfeind aus. Man befände sich im Kriegszustand, behaupten zum Beispiel Präsident Donald Trump in Amerika oder Präsident Emmanuel Macron in Frankreich.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes.
Wir sind im Krieg, in einem Gesundheitskrieg. Wir kämpfen weder gegen Armeen noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da, unsichtbar, und er rückt vor. Wir sind im Krieg.
Nous sommes en guerre.
Ein unsinniger und fataler Vergleich, sagt Dr. Hans-Georg Erhardt, Politikwissenschaftler und Soziologe vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik.
Im Krieg geht es um kollektive, interpersonale Gewalt. Im Krieg geht es um Hass. Im Krieg geht es auch immer um politische Zwecke, wofür der Krieg geführt wird. All das trifft hier auf die Corona-Pandemie nicht zu.
Wenn mancher Politiker nun zu markiger Kriegsrhetorik greife und von Ausnahmezustand rede, einem Rechtszustand, der im Krieg verhängt wird und in dem bestimmte Staatsorgane besondere Vollmachten erhalten, sei das hochgefährlich. Durch solche Wortwahl, so Hans-Georg Erhardt, könne man begründen, dass demokratische Rechte beschnitten oder ganz abgeschafft werden. Eine Chance für Autokraten.
Wie zum Beispiel Herr Orbán in Ungarn, der das eigene Parlament mit Hilfe des Parlaments, wo er die Mehrheit hat, entmachtet hat und jetzt mit Notdekreten regiert, ohne dass das in irgendeiner Form zeitlich befristet ist und ohne dass er in irgendeiner Form parlamentarisch kontrolliert wird.
Auch der amerikanische Präsident Donald Trump schwelgt derzeit in Allmachtsfantasien. Er allein, so seine zweifelhafte Auffassung, könne über das Ende der eher zögerlich eingeführten Corona-Beschränkungen in den Vereinigten Staaten entscheiden. Und auch der rechtsgerichtete Jair Bolsonaro, Staatspräsident Brasiliens, würde gerne diktatorisch regieren. Dass er das Coronavirus zunächst als kleine Grippe heruntergespielt hat, bevor er handelte, fällt jetzt auf ihn zurück, sagt Hans-Georg Erhardt. Seine Regierung droht zu zerfallen, viele Getreue wenden sich von ihm ab und Massenproteste gegen seine Politik destabilisieren Bolsonaros Macht.
Gerade die ärmeren Schichten sind auf ihre Arbeitsplätze angewiesen. Und wenn jetzt von demjenigen, der es wochenlang verneint hat, dass das Problem überhaupt existiert, Maßnahmen ergriffen werden, die wiederum sehr weitgehend sind, ist das in der Tat problematisch. Denn wertvolle Zeit ist verspielt worden von Bolsonaro. Und jetzt gibt er genauso wie Trump den großen Krisenmanager. Und genau wie Trump benutzt er auch die Kriegsrhetorik, die natürlich in der konkreten Situation überhaupt nicht weiterhilft.
Eine Pandemie folgt eigenen Regeln. Ihre Folgen für das gesellschaftliche Leben sind auch von Autokraten nicht planbar, analysiert die Politikwissenschaftlerin Dr. Margret Johansen vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Staaten, in denen Krieg geführt wird, seien oft vom Staatszerfall bedroht und gar nicht in der Lage, mit einer Pandemie organisiert umzugehen.
Also zum Beispiel Kontaktverbote durchzusetzen, das Tragen von Mund- und Nasenschutz durchzusetzen oder für das Pflegepersonal Atemschutzmasken vorzuhalten. Sie leiden viel mehr als andere Staaten aufgrund der Kriegszerstörungen unter infrastrukturellen Problemen. Sie haben weniger Krankenhäuser, sie haben kaum Intensivbetten. Auf 1000 Intensivbetten in Deutschland kommt im globalen Süden ein Bett.
Viele kriegsführende Staaten seien in einem völlig zerrütteten Zustand, so die Expertin für den Nahen Osten. Keiner wisse, wie viele Menschen in Ländern wie Jemen, Syrien oder Libyen mit Corona infiziert oder bereits daran gestorben sind.
Man muss auch sagen, dass im Grunde genommen der Westen oder die USA erst mal diesen Zustand herbeigeführt haben, dass diese Staaten im Grunde genommen sich nicht mehr selbst helfen können. Und das erfordert Gegenmaßnahmen. Und ob das mit Präsident Trump allerdings machbar ist, das wage ich zu bezweifeln.
Margret Johansen fordert, dass die reichen Staaten armen Ländern Hilfen zum Aufbau von Infrastrukturen anbieten. Straßen, Schulen, Krankenhäuser. Dabei könne und solle man durchaus Gegenforderungen stellen. Freie Wahlen oder Friedensverhandlungen. Nur schnell müsse es gehen.
Im Grunde genommen müsste man auch in Libyen oder in Mali oder in Jemen Hilfen anbieten. Sonst kann man damit rechnen, dass die Flüchtlingswelle auf die eine oder andere Art und Weise über den Landweg oder über das Mittelmeer denn doch auf Europa zurückschlägt.
Der Krieg und das Virus, wie die Corona-Pandemie Gewalt und Gesellschaft beeinflusst. Das war ein Beitrag von Ursula Storst.